Moin und herzlich willkommen zu unserem Format Corporate Sustainability Briefing. Ich freue mich sehr, als Teil des CO2-neutral Podcasts. Kurzer Disclaimer vorab, man wird es hören, meine Stimme ist nicht ganz die, die sie sein sollte. Ich hoffe aber, dass es für euch, die dazu hören, nicht allzu schlimm ist. Aber glücklicherweise ist es ja das Corporate Sustainability Briefing und ich habe mal wieder meine liebe Kollegin Alexandra hier. Der Großteil der Show hier gehört ja dir. Hi Alex, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich habe einen kleinen Grund zu feiern. Ich finde es großartig, dass wir hier 10 Folgen Corporate Sustainability Briefing schon aufgenommen haben und es nach wie vor so ist, dass wir echt so viel gutes Feedback zu diesem Format bekommen. Deswegen, deine Stimme klingt nach Feiern und ich bin in Feierlaune. Es ist fast Wochenende, die Sonne scheint, der Frühling ist da. Also lass uns direkt starten, denn ich habe heute echt viel mitgebracht und es wird richtig europäisch, würde ich mal sagen.
Let's go.
Ja, also wir starten ja wie immer mit den News des letzten Monats und die erste Nachricht, dass die EUDR, also die Entwaldungsverordnung, die ja jetzt ab Ende 2025 für große und mittlere Unternehmen gelten wird und für KMU ab Juni 2026, hier nochmal die Europäische Kommission weitere Hilfestellungen veröffentlicht hat vor 2-3 Wochen. Und dieses Dokument ist wirklich sehr hilfreich, denn es gibt nochmal 11 praxisnahe Lieferketten-Szenarien. Es gibt Ergänzungen zu den bestehenden Leitlinien inklusive FAQs und nochmal einen ganz klaren Überblick über die Verpflichtungen. Und ganz wichtig, die EUDR ist nicht Teil der Omnibus-Vorschläge zur Vereinfachung der EU-Berichtspflichten. Das heißt, alle Unternehmen, die unter die EUDR fallen, die sind auch bald verpflichtet, dann zu berichten. Ja, weiter geht's mit, wie ich finde, erfreulichen Nachrichten aus der EU. Diese haben sich jetzt auf wirklich verbindliche Ziele zur Verringerung von Lebensmittel- und Textilabfällen geeinigt. Ziel ist es hier, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern, einer der großen Ziele des Green Deals. Und Mitgliedstaaten der EU sollen bis Ende 2030 die Lebensmittelabfälle um 10% in der Lebensmittelverarbeitung und Herstellung sowie um 30% im Einzelhandel, Restaurants, Lebensmitteldienstleistungssektor und in Haushalten pro Kopf reduzieren. Und die großen Lebensmittelunternehmen, wir wissen alle, über wen wir hier sprechen, werden zudem verpflichtet, unverkaufte, aber noch genießbare Lebensmittel zu spenden. Und das finde ich, endlich ist es soweit. Bei Textilherstellern sieht's ähnlich aus. Hier sollen die Kosten für Sammlung, Sortierung und Recycling von diesen Herstellern übernommen werden. Diese erweiterte Herstellerverantwortung, auch bekannt als External Producer Responsibility, soll innerhalb von 30 Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie umgesetzt werden. Und ich bin da ja sehr froh drum, denn auch bei Textilien fragt man sich ja immer, ne, wenn man selber was hat, was man irgendwie loswerden will, außer man verkauft es selber über eBay oder gibt es in die Altkleidersammlung, aber häufig sind die Sachen ja dann auch wirklich nicht mehr tragbar. Ja, wohin dann damit? Von mir aus persönlich. Ich habe viele Jahre ja auch in der Hotellerie gearbeitet und da ist das Thema Textilabfall auch ein wirklich großes. Also freue ich mich sehr über diese Richtlinie und die Verabschiedung dieser vor allem. Ja, spannend fand ich auch den Bericht zur Umsetzung des Green Deals der Europäischen Kommission und dem Joint Research Center, der jetzt auch veröffentlicht wurde. Und der Bericht fasst die bisherigen Fortschritte seit dem Start des Green Deals vor 5 Jahren zusammen. Wir erinnern uns, ne, das übergeordnete Ziel ist ja, die Treibhausgasemissionen in der EU um 55% bis 2030 zu reduzieren, eine Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und einen Übergang zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft. Dafür arbeiten wir ja auch tagtäglich. Und es wurden insgesamt 154 messbare Ziele identifiziert, die den Green Deal ausmachen. Und diese Studie zeigt, dass bis 2025 lediglich 32 dieser 154 Ziele auf Kurs sind, während 64 Ziele ein beschleunigter Fortschritt jetzt notwendig ist, 15 Ziele stagnieren und 43 Zielen, da fehlen bislang die notwendigen Daten. Und mich hat das total erinnert an auch, wie wir mit Unternehmen arbeiten und der Fortschrittsmessung, also dem erstmal Setzen von messbaren Zielen und dann aber auch dieses Kategorisieren, die Einordnung von, ne, wie tracke ich jetzt den Fortschritt und auch diese 43 von den 154 Zielen, die noch gar nicht die notwendigen Daten haben. Da habe ich richtig geschmunzelt, war so, hey, auch auf dieser Ebene sieht man, es gibt große Herausforderungen. Ja, und das bedeutet konkret, man muss eine bessere Datengrundlage schaffen, man braucht Investitionen und natürlich auch diese beschleunigten politischen Maßnahmen sind entscheidend. Ja, und dann die letzten News, es bleibt europäisch und es zahlt auch auf diese verstärkten Investitionen ein, die ich gerade genannt habe. Und zwar hat die Plattform für nachhaltiges Finanzwesen, die PSF, eine Expertengruppe, die von der Europäischen Kommission beauftragt wurde, einen neuen Bericht jetzt im März veröffentlicht, in dem ein neuer KMU-Standard für nachhaltige Finanzen vorgeschlagen wird. Und dieser soll kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu externen Finanzierungen zur Unterstützung ihrer Nachhaltigkeits- und Klimawandelinitiativen erleichtern. Laut diesem PSF sind KMUs ein Schlüsselelement im EU-Übergang zur Nachhaltigkeit, da sie mehr als die Hälfte des EU-BIP beitragen und mehr als 63% der CO2 und anderen Treibhausgasemissionen von Unternehmen verursachen. Das wusste ich auch nicht, da war ich recht überrascht. Ich dachte immer, das fällt so auf die Big 15, aber es sind tatsächlich die KMUs, die diese 63% verursachen. Ja, und KMUs benötigen Zugang zu Finanzierungen, um zu dekarbonisieren, um umzustellen, um nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Sie haben aber Schwierigkeiten und das wissen wir auch aus unseren Beratungen mit genau diesen Unternehmen. Gründe dafür sind hohe Mindestkreditbeträge, komplexe Bankvorschriften, unzureichendes Bewusstsein, fehlende harmonisierte regulatorische Definition für grüne und nachhaltige Kredite und ein Mangel an Nachhaltigkeitsdaten, die von KMU gemeldet werden. Und ja, ich finde es großartig, dass es jetzt hierzu diesen Bericht gibt und dann hoffentlich auch die Action danach, dass auch wir dann unseren Kundinnen diese Plattform, die da aufgebaut werden soll, empfehlen können. Ja, und ich finde, diese sehr europäischen Nachrichten zeigen, dass trotz Omnibuswirrwarr sich auch vieles in die richtige Richtung bewegt. Und das wurde in den letzten paar Wochen, ja, ist das so ein bisschen untergegangen, meines Erachtens. Dann kommen wir zum Low des Monats und das ist für mich der 8. März. Persönlich ist dieses Datum doch bedeutend für mich, denn damals, als ich noch Gründerin war, haben wir genau an diesem Tag unsere Plattform für nachhaltigen Einkauf gelauncht und wir wollten genau an diesem Tag launchen, denn wir wollten ein Statement machen, genau zum Weltfrauentag, der ja am 8.3. stattfindet jedes Jahr, denn nur jede fünfte Gründung wird von einer Frau initiiert, also 18%, wenn man über wirklich diese Startup-Definition spricht. Noch mehr Zahlen? Ja, bitteschön. Und dann wird auch klar, wieso das mein Low des Monats ist. Und zwar über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen, nämlich 53%, kann laut dem neuesten DGB-Zahlen mit ihrem eigenen Einkommen ihre Existenz nicht über den gesamten Lebensverlauf absichern. Die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen. Noch drastischer ist die Situation, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann sind es nämlich 70%. 2024 lag die Lohnlücke, die Gender Pay Gap, immer noch bei 16% in Deutschland. Das heißt, Frauen müssen bis ungefähr Mitte Februar, Ende Februar arbeiten, um genau das Gleiche zu verdienen wie Männer, die bis zum 31. Dezember arbeiten. Und die Gender Care Gap betrug zuletzt 43,8%. Frauen verbringen allerdings sogar doppelt so viel Zeit wie Männer mit klassischer Hausarbeit, Kinderbetreuung oder die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen. Und dann zuletzt kommt noch die Gender Pension Gap. Das ist sozusagen der logische Schritt danach, dass viele Frauen dadurch zum Beispiel nur das Arbeiten im Teilzeit oder Minijobs dann auch natürlich am Ende weniger Rente beziehen. Ich kann es nur immer wieder betonen. Klar, es ist eine große Aufgabe für die Politik, aber wir haben ja hier den Corporate Sustainability Briefing. Und für mich ist es immer wieder die Frage, was tun Unternehmen dafür, diese Lücke zu schließen? Und ja, der 8. März ist wirklich ein gutes Datum, um sich immer wieder diese Statistiken anzuschauen und dagegen zu wirken.
Absolut. Und ich finde auch immer noch mal ein wichtiger Teil auch, und ich glaube, das können auch super Unternehmen noch mal auch pushen, ist auch Aufklärung in das Thema zu bringen und vielleicht auch Angebote zu machen für die Mitarbeitenden, sich da auch aufzuschlauen. Weil, also ist aus dem Nähkästchen geplaudert über ein Netzwerk, in dem ich bin, haben wir gerade auch so eine Finanzwerkstatt, mehrere Termine dazu, wie ich dann Anlegen, Vermögen aufbauen kann, vielleicht auch privat vorsorgen kann und so weiter. Und es ist erstaunlich, ich meine das gar nicht böse, aber wie viele Frauen, die total im Berufsleben stehen und auch erfolgreich sind, sich damit nicht beschäftigt haben oder beschäftigen. Also ich glaube, es ist auch so ein Angebote schaffen, um sich auch damit wirklich auseinanderzusetzen. Klar ist man auch selbstverantwortlich, aber ich glaube, das ist auch sowas, was man einfach gut machen kann, auch aus Unternehmenssicht.
Sehr. Und auch aus persönlicher Sicht sehe ich genauso. Ich bin ja ganz großer Fan von Madame Moneypenny und habe da wirklich Bücher gelesen und ihre YouTube-Videos angeschaut und mich empowert und fühle mich auf jeden Fall jetzt auch ganz gut aufgestellt. Aber das habe ich auch erst vor ein paar wenigen Jahren gemacht und nicht mit Mitte 20 oder Anfang 20, wo es eigentlich noch am sinnvollsten gewesen wäre.
Naja.
Kommen wir zum High meines Monats. Und zwar, du hast ihn, glaube ich, auch schon gesehen, der neue und erste Nachhaltigkeitsbericht von unseren Freunden von FC St. Pauli. Ja, wieso ist das mein High des Monats? Es ist ein Bericht, so wie ich ihn geschrieben hätte, hätte ich ihn geschrieben. Er verzichtet nämlich auf Worthülsen, auf grüne Imagebilder, auf komplizierte Sprache. Es ist einfach transparent, klar, ohne Schnörkeleien. Ja, besonders beeindruckend finde ich, dass er jetzt sogar schon im ersten Nachhaltigkeitsbericht hier drei Standards kombiniert oder vereint, und zwar die DFL-Lizenzkriterien, die Gemeinwohlökonomie und die ISAS, selektiv natürlich. Und Franziska Altenrath, also die Leiterin dort vom Ressort Nachhaltigkeit und Veränderung, sagt, wir orientieren uns an diesen Standards auch deshalb, weil wir eine Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen für erstrebenswert finden. Und das können wir so nur unterstreichen, so wie ja auch ja immer wieder jetzt auch bei diesen ganzen Verunsicherungen zu, machen wir jetzt weiter beim CSRD, switchen wir auf VSME oder wie geht's weiter, immer sagen, macht weiter, sorgt dafür, dass eure Nachhaltigkeitsinformationen sauber aufbereitet sind, schafft Datengrundlagen, weil diese Vergleichbarkeit so essentiell ist. Und vielleicht last but not least, hier ein Grafikstudio aus Hamburg hat ihn umgesetzt, Sapera Studios, und für mich ist es wirklich ein Best-Practice-Beispiel und tanzt aus der Reihe, und das positiv gemeint. So, jetzt kommen wir zum Learning des Monats, und dann ist hier auch schon wieder Ende, Gelände. Unsere letzte Aufnahme war ein Omnibus-Special mit meiner geschätzten Kollegin Leni. Und wir wissen, dass Unternehmen nach wie vor wirklich stark verunsichert sind, wie es jetzt weitergehen soll. Also das merken wir auch im Daily Business. Ich habe dazu einen ganz interessanten Report gefunden, und zwar vom Beratungsunternehmen Coolset. Und die haben einen Market Pulse Report veröffentlicht. Die haben also ganz viele Gespräche mit ihren Kundinnen und Freunden aus mittelständischen und großen Unternehmen geführt. 250 sind da dann in Summe dazugekommen zu diesem Report, und ich finde diesen wirklich teilenswert, und es ist auch wirklich mein Learning des Monats, denn große Unternehmen halten trotz Verzögerung an der CSRD fest. Kleine Unternehmen, die eruieren gerade zwischen dem Wechsel zu VSME, und entscheidend ist jedoch, dass die meisten Unternehmen sich nicht zurückziehen. Und trotz regulatorischer Unsicherheit planen 90% dieser 250 Unternehmen, die ESG-Berichterstattung fortzusetzen, da sie darin einen strategischen Vorteil und nicht nur eine Compliance-Aufgabe sehen. Und 85% der Unternehmen geben an, dass die freiwillige ESG-Berichterstattung für Investoren, Kunden und Partner weiterhin wichtig sein wird und dass sie deswegen auch weitermachen. Und ich liebe es ja, wenn Zahlen persönliche Einschätzungen und das Bauchgefühl bekräftigen. Also es ist genau das, was ich auch dachte, als Omnibus veröffentlicht wurde. Deshalb, ja, egal was da jetzt rauskommt, das, was ihr da sagt, Unternehmen, macht es genau auch so weiter. Nicht nur Nachhaltigkeit als Compliance-Aufgabe sehen, sondern ja, diesen, genau das, was sie hier schreiben, diesen strategischen Vorteil.
tolles Marktsignal. Und also ich glaube, man kann nur betonen, ich glaube, die Unternehmen würden es nicht machen, auch in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit, wenn sie sich eben nicht am Ende natürlich wirtschaftlichen und erfolgreichen Mehrwert davon versprechen. Und ich glaube, da können auch manche, die gerade noch überlegen, das gerne nochmal in ihre Entscheidung mit einbeziehen, dass es einfach sinnvoll ist, wenn ich in Zukunft Kredite aufnehmen möchte, wenn ich mit Lieferanten zusammenarbeiten möchte oder eben in der Lieferantenkette einen Teil bin. Es geht nicht weg. So, das ist toll. Also ich sehe die Zahlen erst durch dich gerade und das ist ja wahnsinnig. Also das freut mich richtig.
Ja, und die Zahlen werden auch bestätigt in meiner LinkedIn-Bubble. Da gab es tausende von Umfragen. Also die Sorge, dass das jetzt komplett irgendwie einbricht, die ist nicht, wird nicht bestätigt jetzt aktuell.
Ja, mit dem schönen News können wir doch eigentlich toll ins sonnige Wochenende starten, Alex, oder?
So machen wir es, genau.
Bis zum nächsten Monat. Danke dir. Tschüss.
Ciao.